Hallo, Servus, Grüezi und Moin Moin. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Matthias Herzog. Der Learn for Life Podcast ist dazu da, dich zu unterstützen, ein noch erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufzubauen. Unsere Vision ist, dass Persönlichkeitsentwicklung eines Tages so selbstverständlich ist wie das tägliche Zähneputzen. Und wir laden dich ein. Lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Viel Spaß. Heute haben wir eine absolute Powerfrau im Interview. Sie ist nicht nur Co-Autorin unserer Bücher Frauenpower, Krisenfest und Führungsstärke. Nein, sie hat bereits 8 eigene, sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Und heute lernst du ihr aktuellstes Buch kennen. Und ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, das ist der nächste Spiegel-Bestseller. Garantie.
Wenn wir das schaffen, das fände ich natürlich mega cool. Sehr, ja, sehr gerne.
Ja, das bekommen wir hin, das garantiere ich dir. Und das Thema ist auch aktueller denn je und der Titel nicht nur scharfzüngig und provokant, er lautet nämlich Verzogen, verweichlich, verletzt, wie die Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und uns zum Handeln zwingt. Darüber sprechen wir gleich im Podcast und mehr über das Buch und natürlich auch Verlinkungen zum Buch, damit du es ja auch gleich bestellen kannst, findest du natürlich in den Shownotes. Und lass mich kurz auch unseren tollen Interviewgast vorstellen. Susanne Nickel ist Expertin für Arbeit und Wandel und selbstständige Unternehmensberaterin, Coachin und Speakerin mit dem Schwerpunkt New Work, Leadership, Generationenmanagement und Change. Sie selbst ist der lebende Beweis für ständige Veränderung. Oh ja. Ja, die Autorin eben von 8 Büchern studierte bei Pina Bausch Tanz, danach als alleinerziehende Mutter noch Jura. Respekt, Respekt. Viele Jahre war sie juristische Pressesprecherin und bekannt dafür, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Sie ist niedergelassene Rechtsanwältin, studierte Wirtschaftsmediatorin und war langjährige Managerin bei der Haufe Akademie und bei Kienbaum. Zu ihren Kunden gehören fast alle 30 DAX-Unternehmen. Kein Wunder bei dem Lebenslauf. Und Susanne Nickel lebt im schönen Bayern direkt am See. Herzlich willkommen im Learn for Life Podcast, Susanne Nickel.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Matthias, und schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega auf unseren Talk.
Ich freue mich auch, gerade bei dem wunderbaren Thema. Was hat dich dazu bewogen, ein Buch über die Generation Z und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt zu schreiben, liebe Susanne?
Also letztes Jahr wollte ich eigentlich im Handelsblatt einen Gastbeitrag zu meiner Generation und vermutlich auch deiner der Generation X schreiben, also Mitte 40 bis Mitte 50, Ende 50-Jährige, und wollte Unternehmen wachrütteln und darauf aufmerksam machen, sich doch bitte mehr um die Mittelalten sozusagen zu kümmern. Ja. Und da brauchte aber das Handelsblatt eine Korrelation und die war die Generation Z. Und ich fand es sehr spannend, weil ich seit Jahren ja Recruiting und Managementberatung in Unternehmen mache und sehr viele Kunden zur Generation Z gefragt hatte. Und so kam dann dieser Gastbeitrag zustande, und den das Handelsblatt betitelt hat mit Generation Z floppt in der Arbeitswelt, was natürlich schon mal eine krasse Nummer war. Das war nicht mein Titel, ja. Und da ging es eben zum Teil um die Gen Z, um ihre Anspruchshaltung etc. und zum anderen Teil eben um meine Generation, eben, dass ich Unternehmen wachrütteln wollte. So, das Ding ging viral. Die Bild-Zeitung sprang auf, es gab eine Umfrage, da haben mehr als 80.000 Menschen mitgemacht in der Bild-Zeitung, ob ich recht hatte mit meiner harschen Kritik, und die meisten sagten ja, bis zu auf 5%. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, oh, da ist echt viel Energie auf dem Thema. Mhm. Richtig viel Energie. Also, und habe mir dann überlegt, okay, das ist es wert, ein Buch zu schreiben. Aber das wollte ich noch gar nicht mal unbedingt, sondern es kam ein Literaturagent und ein Verlag, sogar mehrere Verlage auf mich zu, die mich nach dem Handelsblatt-Gastbeitrag gefragt haben, haben Sie nicht Lust dazu, ein Buch zu schreiben? Und so hat sich das wirklich rein inhaltsgetrieben ergeben, weil ich hatte gar nicht die Not, noch ein 8. Buch zu schreiben, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es geliebt und es ist ein anderes Buch, weil ich wirklich die komplette Studienlage habe screenen lassen über einen Mitarbeiter, der Soziologe ist. Ich habe mit einem Psychologen und Psychiater, mein Ehemann, ja, die psychologische Analyse der Generation Z gemacht und versuche da auch wirklich Lösungen zu finden. Und das ist, wie ich jetzt finde, wirklich ein cooles Werk geworden.
Wow. Und das war ja dann auch eine gute Weihnachtsbeschäftigung auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich quasi eingeigelt und habe wirklich sozusagen sehr, sehr viel Zeit zum Schreiben. Bis auf die Weihnachtstage habe ich freigenommen, genau, und habe am schönen Tegernsee gesessen und geschrieben. Aber und unter uns, es gibt ekligere Arbeitsplätze.
Das glaube ich. Bin ich immer ganz neidisch, wenn ich dich auf Instagram da beobachte, wo du da so lebst und auch schreiben darfst. Absolut. Und welche Hauptunterschiede siehst du gerade auch zwischen der Generation Z oder Z und früheren Generationen, gerade auch unserer Generation X, gerade besonders in Bezug auf die Arbeitswelt?
Also der Punkt ist, es gibt ja vier Generationen am Arbeitsmarkt. Die Boomer, wir, also die X, ja, dann die Y und die Z. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das möchte ich jetzt mal kurz vorwegnehmen, wenn ich darf, macht überhaupt die Anteilung in Generationen Sinn? Gibt es denn so eine Homogenität? Ne? Gibt es natürlich nicht. Es gibt aber wohl Tendenzen. Also es gibt halt gemeinsame Erlebnisse, Erfahrungen, gemeinsame Wertungen bestimmter Zielgruppe und das fasst man dann in den Generationsbegriff rein. Und natürlich ist auch die Generation Z nicht komplett homogen, es gibt aber sehr starke Tendenzen. Und Unterschiede, um auf deine Frage zu kommen, es gibt eine Studie oder sogar mehrere dazu, dass die Bindung an die Unternehmen weniger wird. Also das heißt, die Babyboomer zum Beispiel, und das wissen wir ja auch alle noch, die haben quasi oftmals einen Job ein Leben lang bei einem Unternehmen noch. Ja. Und da war halt die Haltung, Leben, um zu arbeiten. Also das war quasi, die Arbeit war der Fokus des Lebens und war das Wichtigste auch. Und das Ganze verändert sich. Die Generation Z sagt, erst leben, dann arbeiten. Und die Generation Z ist auch, wenn man so will, in vielen Studien die bindungsunwilligste, nicht unfähig, aber unwilligste Generation. Also die sind auf dem Sprung, die wollen Flexibilität, die wollen natürlich auch Dinge, die wir auch wollen. Also der Ruf nach Wertschätzung, nach Coaching möchten ältere Menschen auch. Aber der Unterschied ist, der große, große Unterschied ist, dass die Generation Z Mangelware ist im Arbeitsmarkt, weil sie wenige sind. Die Boomer gehen in Rente, wir haben eine Riesenlücke. Und somit haben sie eine gewisse Macht, die sie eben auch gerne in ihren Forderungen ausspielen. Und dazu gehört eben keine Überstunden. Wir wollen nicht so buckeln wie unsere Eltern. Wir haben gesehen, Papa und Mama haben in der Krise Job verloren, Kurzarbeit, Burnout. Ne? Burnout ist eine Prägung der Generation Babyboomer. Und das verändert sich. Das heißt, die Haltung zur Arbeit und die Wertigkeit von Arbeit verändert sich.
Ich sag gerne, das ist die Generation Life, 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 Work Balance. Ne? Das ist so. Absolut. Und du sprichst ja auch vom neuen Verständnis der Generation. Könntest du da kurz das näher erläutern, was du darunter verstehst?
Also, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was du mit dem neuen Verständnis meinst. Ich spezifiziere das nochmal ganz kurz, weil das ist mir jetzt nicht ganz klar.
Naja, also die Generation, also dass sie, wie soll ich sagen, dieses neue
Verständnis von Arbeit meinst du?
Genau, ja, genau.
Okay, sorry. Ja, weil ich musste den Kontext wissen, um es zu beantworten. Ja. Genau, also wenn wir sagen, dass die Generation Z oder Großteil der Generation Z sind aufgewachsen in einer Zeit, in der es uns weitgehend gut ging, ja, bis dann die Corona-Pandemie kam, so, und die Krisen, die dann kamen, ne? Also nicht zu unterschätzen, nur, das heißt, sie sind mehr oder weniger in einem angenehmen Kontext groß geworden, haben nie groß irgendwie Probleme gehabt, was Krisen etc. betrifft, bis natürlich die ganz normalen Krisen in der Pubertät, die man hat und so, ja. Und dann kommen diese Generation auf den Arbeitsmarkt und es ist fast, wir sind ja nahezu eine gesättigte Gesellschaft und nur der es schafft, in so einer Sättigung sich auch zu überwinden, um seine Ziele zu erreichen, wird erfolgreich sein. Nur ist es jetzt aber auch so, dass bei der Generation Z das Verständnis von Erfolg ein anderes ist. Also es ist nicht so das höher, weiter, schneller. Und es ist auch gut, das zu hinterfragen, um Gottes Willen. Auch das hinterfrage ich natürlich in dem Buch. Nur die Frage ist, wer macht denn mit, wenn die Zettler sagen, keine Überstunden, Work-Life-Balance, also um genauer zu sein, sagen die nicht nur mal Work-Life-Balance, sie sagen Work-Life-Separation, also die strikte Trennung von Arbeit und Berufsleben. Ja, es geht noch einen Tick weiter. Die ghosten uns, also das heißt, Job-Ghosting nimmt extrem zu. Warum? Weil sie so viele Möglichkeiten haben. Wir sprechen ja auch von einer Auswahldepression, ne? Das kennst du, wenn du im Regal, im Supermarkt stehst und es gibt 20 Marmeladengläser und du hättest gern Kirschmarmeladen und es gibt 20 Kirschmarmeladen. Welche nimmst du dann? Also das heißt, es ist nicht ganz trivial und es ist nicht ganz einfach. Und deswegen hat sich so das Verständnis im Hinblick auf den Kontext der Erziehung, wie sie groß geworden sind, das soziale Umfeld, die gesellschaftliche Lage, die wirtschaftliche Lage, haben sie einfach eine andere Haltung zur Arbeit entwickelt. Das heißt nicht, dass Arbeit nichts wert ist, aber Arbeit hat eine andere Stellung eingenommen. Und spannenderweise, wenn ich das noch ergänzen darf, ist die Generation Z, es gibt eine aktuelle Studie von EY und da mit dem Generationsforschungsinstitut zusammen, und da sagt die Generation Z selber, dass 50% der Generation Z sagen, dass sie nicht so leistungsbereit sind wie andere Generationen, ja. Und das finde ich sehr spannend, wenn das eine Generation über sich selber sagt. Also das heißt, diese Leistungsorientierung, die wird unter einem anderen Blickwinkel gesehen. Warum sich aufarbeiten, wenn man eh keine Rente kriegt? Also weißt du, da werden die Dinge ganz anders hinterfragt. Ich bin Generation X, als ich groß wurde, hatte ich das Ziel, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mir was aufzubauen, ja, zu studieren, mich unabhängig zu machen letztendlich, ne, und was zu leisten. Für mich war das ganz klar, das ist was Gutes, ne? Und es gab aber auch Potenzial und Möglichkeiten. Und jetzt ist es eher so, es wird als sehr schwierig gesehen, die wirtschaftliche Lage ist schwierig, wir haben Kriege, wir haben Krisen. Es ist schon so, man könnte schon verzweifeln an der Welt, wenn man wollte. Das bringt uns natürlich auch nicht weiter, wissen wir beide. Aber deswegen hat sich da die Haltung einfach zur Arbeit und zum Verständnis der Arbeit verändert.
Und hast du nochmal du hast ja sehr skurrile und unterhaltsame Anekdoten, die du auch in deinem Buch beschreibst. Das ist ja auch neben dem, wie wir sagen, Studien, die du hast, andererseits ja auch sehr unterhaltsam, sondern das ist eine schöne Mischung bei dir. Hast du nochmal so eine kleine Anekdote für uns, die so die Generation Z so ein bisschen charakterisiert?
Also ich habe auch nochmal unterschieden zwischen der jüngeren Z und den älteren, weil das eine sind ja, die jüngeren sind zum Beispiel Azubis oder noch in der Schule, klar, und die älteren sind die vielleicht nach der Ausbildung und nach dem Studium anfangen zu arbeiten, bis Ende 20 letztlich, ja. Nehmen wir jetzt mal eine Geschichte von jemand Jüngeren, da hat mir ich habe ja kleinere Betriebe gefragt, genauso wie Großkonzerne, da hat mir ein Installateur aus dem Tegernseer Tal erzählt, er hat ein Azubi gesucht, ne, so, und das ist ein ganz tolles Unternehmen dort und die haben auch richtig viel zu tun, wie sehr viele Handwerker. Und dann hat sich einer beworben und der war auch ganz interessiert und es macht dann ganz alles einen ganz netten Eindruck. Und dann sagte er, wie, im Winter muss ich auch arbeiten? Da ist aber doch kalt. Ja, so. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mir sage, hey, wo sind wir denn eigentlich, ja? Oder aber die Forderung nach Homeoffice, weil das Tragen des Laptops zu schwer ist. Älteren Dame, Ende 20, also älteren Generation Z-Dame, ja. Also das heißt, ich habe Geschichten aus Unternehmen gesammelt, wo du dir echt denkst, jetzt muss ich mich aber an meinem Sessel festhalten, das kann doch wohl echt nicht sein, ja. Und ich setze natürlich auf anekdotische Evidenz, klar, das ist jetzt keine Studie, ich habe kein Studienbuch geschrieben, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich habe Ideen und Geschichten gesammelt und möchte damit so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, um auch zu gucken, okay, was ist das Gute jetzt daran und wo können wir denn Lösungen entwickeln?
Erinnere mich ein bisschen daran an die Ausreden, die meine Frau bekommt beim Sportunterricht, warum die Kinder nicht am Sportunterricht teilnehmen können. Da heißt es so teilweise, meine Tochter hat sich am Blumentopf den Rücken verhoben. Ja, also das ist so.
Könnte ich auch noch aufnehmen, schau.
Ja. Und du hast es gerade angesprochen. Welche Thema Lösungsansätze? Welche Lösungsansätze schlägst du denn vor, gerade auch um mit den anspruchsvollen Erwartungen der Generation Z umzugehen?
Ja, wir können natürlich 100 Jahre oder 100 Jahre, da sind wir alle nicht mehr da. Wir können jahrelang jetzt jammern, dass die Generation Z ist, wie sie ist. Ne? Und wir können sie verfluchen und wir können, aber es bringt nichts letztendlich. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist ja die einzige Frage, die mir als Unternehmen ich mir stellen muss. Und wie kann ich mir dadurch, dass ich gut damit umgehe, vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil zu sichern? Und ich habe erkannt und erfahren und erlebt unter diesen vielen Gesprächen, dass die Generation Z sehr oft nach einem Coach ruft statt einem Chef. Also ich will keinen Chef, sondern einen Coach, ist so der Satz. Ja. Und das heißt, als Unternehmen, wenn ich überlege, was kann ich denn in der Führung verändern? Wo geht's denn hin? Führung verändert sich ja sowieso gerade, ne, in den vielen Unternehmen, in denen ich bin. Dann denke ich, dass Unternehmen nicht mehr um Coaching als Führungsinstrument herumkommen. Das heißt, wer das noch nicht tut, wird schlechte Karten haben, weil das Problem ist, durch die Generation Z, die ja wenige sind und was durchsetzen können, weil sie wenige sind, fällt halt schlechte Führung jetzt mal richtig auf. Ne? Ja. Früher hat man gesagt, ja, wir müssen das verändern und oft erlebe ich, dass Unternehmen so, ja, ihre tollen Werte irgendwo hängen haben. Wenn du da so ein bisschen an der Decke kratzt, dann geht der Lack ganz schnell ab. Und insofern, ich denke, das Thema Führung, ja, das ist eine Führungsinventur zu machen und wirklich zu überlegen, wie kann ich denn die Führungskräfte mit Coaching-Techniken als Coaches ausbilden, um eben entsprechend gut in die Führung zu gehen, in die Entwicklungsführung, ne? Und natürlich ist auch klar, manchmal muss auch mal eine klare Ansage gemacht werden, wenn die Hütte brennt, dann gehe ich nicht in agile Führung und frage jeden, welche Ideen er hat, sondern da muss ganz klar gehandelt werden, da muss gelöscht werden. Aber ich meine jetzt in der Entwicklungsführung, wenn es darum geht, Menschen heranzuführen, wie gehen sie an Aufgaben, wie gehen sie in die Eigenverantwortung, da ist Coaching das Mittel der Wahl. Und das Gute ist, wenn wir das nutzen, und das machen ja schon einige Unternehmen, aber leider zu wenige, ich bilde zum Beispiel auch Manager als Coaches aus in Unternehmen, die Nachfrage steigt, leider noch zu wenig, wie ich finde. Wenn wir das tun, dann holen wir nicht nur die Z ab, sondern die anderen auch, weil alle wollen ja Wertschätzung, alle wollen ja sich entwickeln prinzipiell, alle wollen ja eine zugewandte Führungskraft, die beziehungsorientiert ist. Ne? Nur die Boomer und die Xler, wir sind halt so die Generation unsichtbar, nennt man ja auch die X, wir trauen uns nicht so zu fordern, also viele zumindest nicht. Und die Z setzt das jetzt einfach mal durch, ja. Und wenn ich das jetzt als positives, als wenn ich die Perspektive wechsle und das Positive sehe, dann könnte sich dadurch, finde ich, die Kultur extrem verändern und verbessern im Unternehmen.
Du hast es gerade angedeutet, die Führungskraft von heute oder auch der Zukunft vor allem ist mehr als Coach unterwegs. Was siehst du noch an Möglichkeiten? Wie sollte ich als Führungskraft vor allem mit der Generation umgehen, um sie zu fordern und fördern zu
können? Ja. Also Coaching bedeutet ja, ich nehme eine wertschätzende Haltung der Person gegenüber ein. Das ist schon mal das Erste, ja. Viele Führungskräfte sagen mir, ja, ich höre doch zu und dann gucke ich auf ihr Handy und sonst wohin. Also manche Dinge, die ich in dem Buch schreibe, sind gar nicht neu. Aber, und das ist jetzt das große Aber, sie müssen endlich mal umgesetzt werden, weißt du? Also so das Thema, wir brauchen wertschätzende Führung. Mein Gott, da schreien die Leute seit 10 Jahren rum, aber es tut halt keiner letztlich, ja. Und deswegen glaube ich, wir müssen endlich mal aufhören, die beste Fachkraft als Führungskraft zu entwickeln, sondern wirklich schauen, wer kann denn führen? Weil die Zukunft wird heißen, es braucht Menschen in Führung, die gelingende Beziehungen aufbauen können. Es geht darum, wirklich Beziehungen aufzubauen. Und es gibt sicher Menschen, die sind sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert, machen einen super Job, aber dann sollen sie doch bitte nicht führen. Oder man macht Doppelspitzen. Also eine meiner Ideen wären auch Doppelspitzen. Jung als Doppelspitze, Frau, Mann Doppelspitze, sodass wir auch da eine Vielfalt reinbringen. Ne? Also das sind so die Ansätze, die ich verfolge in dem Buch.
Ja, sehr, sehr spannender und wirkungsvoller Ansatz, wie ich finde, wie du sagst, jung, alt, Mann, Frau, da mehr auch das Ganzheitliche zu sehen und dann eben zu gucken, wer macht was, so wie wir es im Sport kennen, wo du halt einen Trainer für jeden, der eine ist eher für den Sturm, der andere für die Abwehr, der andere wiederum für die Athletik zuständig, genauso brauchst du auch in der Führung einfach ganz andere Ansätze, ne?
Ja. Genau, ja. Ich glaub,
und das haben wir auch, das kenne ich selbst aus dem Hockey-Bereich, wo ich eine Bundesliga hatte, wo du wirklich, um alle Menschentypen abzuholen, wirklich sogar da, und bei uns in Hamburg beim Uhlenhorst Hockey Club, dann tatsächlich vier Leader hattest und jeder hatte eine andere Aufgabe, ne? Also, absolut.
Ich glaube, wir brauchen auch da mehr Diversität mehr Vielfalt im positiven Sinn, ja.
Du hast ja auch verschiedene Studien angesprochen, die du auch gemeinsam mit deinem Mann da ausgewertet hast. Und was hat das sonst so ergeben? Also welche Erkenntnisse sind da noch spannend, die du uns mitteilen möchtest?
Dass Jobghosting beispielsweise extrem zunimmt. Also das heißt, es sind im Bewerbungsverfahren kommen Menschen einfach nicht mehr. Oder aber sie unterschreiben einen Arbeitsvertrag und erscheinen am ersten Arbeitstag nicht. Da dachte ich auch erst, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es ist doch die totale Ausnahme, kann doch nicht sein. Aber 25% der Unternehmen hatten damit schon, das ist viel, ne, hatten damit schon Kontakt, Berührung. Und dann ist es eben auch so, da gibt es auch einige Studien, die halt zeigen, dass die Generation Z dadurch, dass sie sich nicht mehr so gern so direkt bindet, sondern der größte Wunsch, das größte Bedürfnis, auch das kommt in den Studien raus, ist der Wunsch nach Flexibilität. Also die wollen Flexibilität. Und die Flexibilität, spannenderweise, unterstützt das Bedürfnis der Sicherheit der jungen Menschen. Könnte man sagen, ist doch eigentlich ein Gegenteil. Nee, ist es nicht. Warum? Weil wenn ich als junger Mensch so flexibel wie möglich arbeiten kann, fühle ich mich sicher, weil ich ja das tun kann, was ich möchte, in meinem flexiblen Rahmen. Ja, das fand ich ganz spannend. Das kam raus, Bindungswilligkeit sozusagen kam mit dazu, das Jobghosting und auch quasi, wenn es Probleme gibt, also wenn dann mal ein kritisches Feedback kommt, wenn na, dass dann die jungen Menschen relativ schnell auch wieder weg sind. Auch das ist ein Zeichen dieser Generation. Also das heißt, so ein bisschen könnte man fast ketzerisch sagen, eine Art Kritikunfähigkeit. Und da können wir uns natürlich jetzt auch fragen, wo kommt denn sowas her? Wieso haben die keine Kritikfähigkeit? Ne? Also wie können die so schlecht mit Kritik umgehen? Unser eins, meine Generation hat ein schlechtes Feedback bekommen. Da war ja eher noch die Haltung, nicht geschimpft, es gelobt nur. Ja, in Bayern sagt man das so. Da hast du halt nicht viel zu melden gehabt. Aber die jungen Leute halten uns den Spiegel vor und sagen, hey, so nicht mit uns. Ne?
Und du hast es ja gerade eben schon angedeutet, auch von Doppelführung und auch diese Unterschiede, die wir haben. Gerade wenn wir jetzt mal Generation Z gucken und auch zum Beispiel die Boomer, die ja sehr weit auseinander sind, das ist ja im Endeffekt dann schon Oma und Opa von der Generation Z. Also, was
kriegt das? Sind echt die Boomer, die frühen Boomer sind noch die Eltern, ja. Also das heißt, Großeltern eher die ganz späten Boomer dann.
Stimmt, genau. Gut. Absolut. Und was können die voneinander lernen und vor allem welchen Nutzen siehst du da auch für das Wohl des Landes jetzt, Generation Z und Boomer?
Also ich habe mich gefragt, was unterscheidet die denn und wie können wir die denn zusammenbringen? Weil der Punkt ist, in den Unternehmen, ich mache Workshops zum Thema in den Unternehmen zum Thema Generationsmanagement, weil der Punkt ist, dass es einen Generationsneid gibt. Das heißt, die Boomer neiden es den Zettlern, dass sie sagen, Sabbatical, 4-Tage-Woche, keine Überstunden, dass sie so forsch fordern, ja? Und die Zettler neiden es den Boomern, dass sie noch eine Rente kriegen, beispielsweise. Also es gibt einen Generationsneid. Und ich denke, was wichtig ist, weil wir wissen ja durch die KPMG-Konfliktkostenstudie, dass Konflikte 25% der Ressourcen auf der Arbeit aufbrauchen. Also das heißt, wer schlecht kommuniziert, wenn es Konflikte gibt, schlechter Umsatz, schlechte Zahlen. Also heißt das, wir müssen oder wir sollten gut kommunizieren, gut in den Austausch gehen. Und deswegen ist mein Konzept, die Generationen in den Dialog zu bringen, also Dialog statt Spaltung, um zu schauen, wie bei einer Mediation, ich bin ja auch Wirtschaftsmediatorin, um zu schauen, wer hat denn welche Bedürfnisse, wer hat denn welche Interessen. Und dann merkt man, ich habe das jetzt mehrfach gemacht bei Kunden, man merkt plötzlich, wenn die Leute über Bedürfnisse, Interessen, Emotionen sprechen, man merkt dann, wie plötzlich ein anderer Raum aufgeht, wie es ganz weich wird und wie die Menschen sich gegenseitig öffnen. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wahnsinnig spannend ist, in die Unternehmen zu tragen. Und das hilft vor allen Dingen, weil ist immer die Frage in Unternehmen, was ist der Business Case dahinter? Ne? Wenn ich CEOs höre, ja, was ist der Business Case? Aber was bringt uns das so? Ne? Aber was bringt es uns wirklich? Also bis auf das, dass die sich alle lieb haben und dann in Austausch gehen, könnte man ja ketzerisch sagen, nein. Sondern wir haben ja das Thema der Wissensstaffette. Die Älteren gehen in Rente. Das Wissen sollte transferiert werden, sonst ist es weg. Und ganz viele Unternehmen wissen zwar das, oder wir wissen alle, dass die Boomer demnächst weg sind, aber wenige kümmern sich wirklich darum, wie das Wissen transferiert wird. Da ist es sehr hilfreich, wenn Menschen in den Dialog gehen, wenn alt, jung spricht, mittelalt, jung, wie auch immer, völlig egal. Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen und da biete ich Workshops dazu an, weil das ist vielleicht nicht direkt ein Business Case, aber es wird einer werden. Wenn das Wissen dann wegbricht, dann ist es nämlich zu spät. Das ist wie bei Change Management. Da ist die Dringlichkeit schon so ein bisschen zu spüren, ne, weil die Zahlen sind ja alle da, aber Zahlen, Daten, Fakten verändert uns nicht, sondern wir brauchen diese Dringlichkeit, um was zu tun. Und da möchte ich gern mit dem Buch auch Unternehmen wachrütteln und so sagen, hey, es geht nur gemeinsam und die Boomer und die Zettler können ganz viel voneinander lernen, weil es gibt natürlich ähnliche Bedürfnisse und es gibt ganz unterschiedliche. Das Bedürfnis nach Wertschätzung haben alle Menschen. Und da sehen die, hey, das ist denen auch wichtig. Ne? Und dann gibt's wieder Unterschiede. Da sagt jemand der Generation Z und der Generation Z, ja, mit 15 hatte ich das dritte Mobiltelefon, das dritte iPhone. Und der Boomer sagt, ja, wir haben 3 Jahre auf den ersten Fernseher gespart bei uns zu Hause. Also das sind halt Welten, die dazwischen liegen. Aber wichtig ist, das zu verstehen, dass die Sozialisierung einfach eine ganz andere war.
Ja. Und wir haben ja gerade in der Zeit jetzt den Fachkräftemangel und der wird ja eher noch zunehmen, als dass er abnimmt. Aber welche konkreten Schritte siehst du da? Was könnte unternommen werden, gerade um dem Fachkräftemangel dann auch Herr zu werden?
Also ich denke in jedem Fall zum einen, dass wenn die Führung sich verändert in den Unternehmen, dass die Leute bei den Unternehmen lieber bleiben und sich lieber entwickeln. Das ist der erste Schritt. Ne? Der Punkt ist, dass viele Unternehmen denken, ja, jetzt machen wir mal ein Projekt zur 4-Tage-Woche. Wenn sich die 4-Tage-Woche, wenn die implementiert wird, was da sowieso alles etwas kritisch auch ist, aber das ist jetzt nicht unser Thema, wenn die implementiert wird, dann bringt es auch nur was, wenn ich eine gute Führungskultur habe, weil nur eine fancy Employer Branding Maßnahme im Sinne von, wir machen jetzt mal 4 Tage und wir haben eine beschissene Führung, wird nicht dazu führen, dass die Leute bleiben. Also das heißt, meines Erachtens ist es wichtig, die Führungskultur definitiv zu verbessern, sodass die Leute ihr Bestes geben, weil der Fachkräftemangel wird dazu nicht ausgelöscht, das ist mir klar, weil dazu ist er zu groß, aber wenn ich es schaffe, dass Leute mit anpacken und dass Leute Bock haben zu arbeiten und was zu leisten und wirklich sich einzubringen, dann ist dem schon mal ein ganz, ganz großer Schritt getan. Mhm. Natürlich bin ich jetzt nicht die Expertin der Rekrutierung von Fachkräften aus Indien oder sonst woher, wobei sie dann da wieder fehlen. Das ist ja das nächste Thema, könnte man ja auch ketzerisch diskutieren. Aber ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich ganz wichtig finde, Frauen mehr zu ermutigen und zu unterstützen, dergestalt mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, dass sie bereit sind, trotz Kinder zu arbeiten letztlich. Ich meine, das ist jeder Frau's eigene Entscheidung, will ich arbeiten oder will ich nicht arbeiten, und das ist auch fein so, aber wir müssen ein System schaffen, wo es erleichtert wird, ja, wo es keine Blockaden und Hürden gibt. Und wir haben 2,5 Millionen Mütter, ich müsste jetzt die Zahl nochmal verifizieren, aber ich meine, ohne mich jetzt 1000% festzulegen, die quasi in einer Teilzeitposition sind und bedingt durch ihre Kinder. Und wenn die eine Stunde am Tag mehr arbeiten, hätten wir 70.000 Vollzeitstellen. Ich habe die Studie in meinem Buch drin, ja. Also das heißt, auch da können wir viel schaffen. Und die dritte Sache, die ich vielleicht noch nennen darf, sind, es gibt knapp 630.000 Menschen in Deutschland, junge Menschen, die sich dem Arbeitsmarkt verschließen. Das heißt, ganz Düsseldorf arbeitet nicht. Ja. Und das sind die Needs. Und die Needs ist, eine Abkürzung für not in education, employment or training. Das bedeutet, es sind junge Menschen, die, es gibt welche natürlich auch, die sagen, bevor ich studiere, mache ich ein Sabbatical. Die würden, ne, da gibt es welche, die da auch darunter fallen. Aber es gibt unzählig viele, die sich nicht Richtung Arbeitsmarkt bewegen und wo es dann, ich finde, diese Zahl ist einfach zu groß. Und ich finde auch, was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir so eine hohe Zahl haben an Menschen, die sich dem Arbeitsmarkt abkehren sozusagen. Ja. Also das sind alles die Dinge, wo ich sage, da könnten wir viel mehr tun. Und ich glaube auch, dass es auch an den Schulen liegt. Ich weiß, ein Lehrer kann nicht alles leisten, aber ich glaube, es ist wichtig, zumindest zu unterstützen, weil viele Menschen wissen nach der Schule nicht, was sie tun sollen. Hm. Ja? Also es gibt welche, die wissen ganz klar, das ist mein Weg, aber die meisten sind sich unsicher. Und ich glaube, da braucht es Kooperationen mit wem auch immer, wo man wirklich sieht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man auch die Handwerksberufe und so weiter versucht aufzuwerten, weil wir haben es ja selber verbockt, dass keiner mehr Installateur werden will, weißt du? Weil es einfach jeder sagt, mein Kind muss studieren. Und das ist natürlich Bullshit, ja, weil du kannst als Handwerker super soliden Job machen und richtig gut Geld verdienen, ja.
Absolut, und auch viel Spaß dabei haben, weil es auch eben eher die Praxis ist. Ne? Und viele gibt es ja auch, die eher praktisch orientiert sind und weniger die Theoretiker, und die langweilen sich an der Uni dann zu Tode und schmeißen ein Studium nach dem anderen am Ende. Ne?
Richtig, ja. Also da, glaube ich, haben wir ganz viele Ebenen, in die wir eingrätschen können, um die Dinge zu verbessern. Und es gibt nicht die ultimative Lösung. Ne? Ich habe jetzt auch keine Zauberkugel, in die ich reingucke und sage, mach das, dann ist der Fachkräftemangel weg. Das habe ich nicht, aber ich glaube, es gibt viele kleine Bausteine. Wenn wir da unsere Hausaufgaben machen, ist schon einiges getan. Ja.
Absolut, auch sehr, sehr schöne Ansätze. Danke dir dafür. Da ist sehr, sehr viel Wertvolles dabei, was jeder für sich mitnehmen kann und dann auch in die Umsetzung gehen kann. Und du bist ja auch jemand, die, das finde ich ja auch eben schön an dir, dass du auch jemand bist, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Gab es da so bestimmte Erkenntnisse oder Meinungen, die besonders schwer zu formulieren waren? Sei mal ehrlich.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, dachte ich, das wird ein reines Bashing-Buch, weil ich auch mich echt teilweise geärgert habe, ja. Und habe mir gedacht, am liebsten würde ich ja diese ganze Generation in ein Bootcamp schicken, damit sie Disziplin lernen. Sorry for my wording, ja, so. Das darf man jetzt nicht ganz ernst nehmen, was ich sage, aber nahezu so. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache das jetzt, ich kläre jetzt mal auf und schreibe da alles dazu. Und dann interessanterweise im Rahmen des Schreibprozesses und der Recherche, der Psychologie, von allem, ja, habe ich plötzlich gemerkt, hey, es ist auch wichtig, da Empathie für diese Menschen, für die jungen Menschen zu empfinden, ne? Und wir waren ja alle mal jung, und letztendlich sind da ganz viele Dinge natürlich, die auch den Menschen immanent sind, weil sie jung sind zum einen. Und ich finde es wichtig, in die Schuhe des anderen mal zu schlüpfen. Und deswegen ist aus diesem Buch dann überhaupt kein Bashing-Buch geworden, sondern es ist ein Buch, was schon zur Debatte anregt, ja. Bei jeder Mediation muss erstmal der ganze Mist auf den Tisch, ne, sag ich. Und dann können wir eine Katharsis machen und gucken, dass sich das alles klärt und dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Interessen, unsere Punkte ausarbeiten. Und genauso ist es hier. Ich bringe alles auf den Tisch, was ich gehört, gelesen, gesehen, ausgewertet habe. Und am Ende analysiere ich, warum ist was so, und bringe dann Lösungen. Und ich denke, deswegen ist es dann überhaupt kein Bashing-Buch geworden. Natürlich habe ich schon mit einem schmunzelnden Augen teilweise Geschichten geschrieben, die mir zugetragen wurden. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Sondern es ist, finde ich, ein sehr, am Ende doch ein sehr reifes Werk geworden, finde ich. Ja.
Also es ist wirklich spürbar, dass dir das Buch und das Thema am Herzen liegen. Gibt es da so ein Kapitel oder einen Abschnitt in deinem Buch, der dir da besonders hervorsticht und besonders am Herz liegt?
Ja, es gibt ein Kapitel in dem Buch, wo ich finde, etwas schreibe, was so noch niemand geschrieben hat, weil ich habe ja alle Studien und so weiter gescreenen lassen von einem Soziologen. Und zwar habe ich versucht zu analysieren, warum verhalten sich die jungen Menschen so, wie sie es tun.
Ah.
Ja, und da müssen wir natürlich zu den Eltern kommen, weil ein Verhalten ist immer sozialisiert durch diverse Dinge. Und da kommt natürlich raus, dass da die Eltern, die ja meistens Xler oder frühe Boomer waren, ja, dass die natürlich Kinder in der Kindererziehung, also man sagt, jedes vierte Kind ist verhaltensauffällig. Danach kommen ja die Alphas nach den Zettlern, da wird es dann noch ein bisschen kritischer, dass die Eltern, man spricht ja von den sogenannten Helikoptereltern, der Begriff ist ja gängig, oder Curling-Eltern, das sind die Eltern, die quasi freiwischen, dass das Kind überhaupt nicht in ein Problem kommt. Oder aber auch die Tigereltern. Die Tigereltern sind die, die quasi die Kinder zur Leistung jagen, genau das Gegenteil. Also der eine ist ja die Überprotektionismus bei den Curling- und Helikoptereltern, und bei den Tigereltern, die überfordern die Kinder komplett, weil die einen Wochenplan haben, so wie ein Topmanager, ne? 9:30 Uhr Ballett, 10:20 Uhr, das und so weiter. Okay, und ich denke, was wichtig ist, einfach zu schauen, und die Zettler können wir jetzt ja auch nicht mehr ändern, weil die sind ja zum Großteil erwachsen oder auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Ich denke, und da habe ich auch ein Kapitel drin für junge Eltern, was wichtig ist im Umgang in der Erziehung von Kindern. Und dass es eben wichtig ist, dass Kinder sich auch mal langweilen, dass wichtig ist, dass Kinder ihre eigene Erfahrung gemacht werden und dass die Eltern nicht nur die Best Friends und Buddies ihrer Kinder sind, sondern dass es auch darum geht, Grenzen zu setzen. Ich habe dann am Ende, als ich fast fertig war mit dem Buch, einen Artikel vom Spiegel gelesen. Da war irgendwie, ging es um das Familienbett. Der eine ist im Familienbett, der nächste schlägt das Zimmer klein. Also es war auch etwas ketzerisch im Spiegel, ja. Diese Bedürfnisorientierung hat einfach ihre Grenze und muss ihre Grenze haben. Und ich glaube, man muss natürlich, es ist jetzt einfach zu sagen, ich habe jetzt keine kleinen Kinder mehr, wo setzt man die Grenze? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder eben Durchhaltevermögen lernen und Disziplin, weil nur so schaffen sie es auch. Natürlich auch mal klar Nein zu sagen, aber auch sich für ein Ziel entsprechend einzusetzen.
Sehr, sehr cool. Abschließend, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Botschaft, die du Leserinnen und Lesern und auch der Arbeitswelt mit auf den Weg geben möchtest?
Mein Credo ist, die Generation Z geht uns alle an, weil ich glaube, wir dürfen davor nicht die Augen verschließen. Es gibt ganz viele Ebenen, wo uns das auch gesellschaftlich, politisch und so weiter betrifft. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wirklich die Boomer und die Generation Z viel voneinander lernen können zum Wohle des Landes.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das erfrischende Interview, liebe Susanne. Danke dir.
Danke dir vielmals, dass ich da sein durfte.
Und dir natürlich, die du zuschaust, zuhörst, hol dir auf jeden Fall Susannes Buch Verzogen, Verweichlicht, Verletzt, wie die Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und uns zum Handeln zwingt. Findest natürlich den Link auch in den Shownotes. Freuen uns da, wenn du damit am Start bist und wir ja dieses wichtige Thema gemeinsam zum Spiegel-Bestseller machen und vor allem vielen Menschen damit Gutes tun. Und da ist wirklich viel damit geholfen. Und komme auch gerne zu unserem Event Führungsstärke im Juni nach München. Vielleicht wirst du ja sogar auch Susanne da sehen. Das schauen wir mal. Wäre cool, wenn Susanne auch mit auf der Bühne steht und auch über das Thema spricht. Lass dich überraschen. Auf jeden Fall weitere Infos, Links und Co. findest du in den Shownotes. Von meiner Seite, von unserer Seite, lieben Dank, dass du mit dabei warst, zugehört hast, zugeschaut hast. Und denk dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als die Hose. Auch Generation Z.